ARD. SWR Kultur. Forum.
Zurück in die Zukunft rettet Kubicki die FDP. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. So bedrohlich wie jetzt sah es noch nie aus für die Freien Demokraten. Nach dem Parteitag am Wochenende in Berlin wird Wolfgang Kubicki die Partei führen. Der 74-Jährige gilt jetzt offiziell als Hoffnungsträger des Liberalismus in Deutschland mit einem mageren Wahlergebnis von 60%. Die FDP gehörte jahrzehntelang zum Inventar des Parlamentarismus. Sie hatte die Macht, Kanzler zu machen oder zu stürzen. Heute ist die Partei auf der Suche nach sich selbst. Und dazu diskutieren wir hier im Forum in SWR Kultur mit Professor Dr. Michael Wehner. Er ist Politikwissenschaftler und arbeitet an der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Mit Beatrice Achterberg, Journalistin, bundespolitische Korrespondentin der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, und in gleicher Position Friederike Haupt von der FAZ. Und plötzlich hieß es, Wolfgang Kubicki oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann, von niemanden erwartet, aber dann doch von 40% gewollt, aus der FDP im Überlebenskampf war im Moment, am Samstagnachmittag, waren im Moment zwei Lager im Konkurrenzkampf geworden, deren Überleben jetzt wohl noch schwieriger wird. Wie haben Sie das erlebt, Frau Haupt?
Also zunächst mal habe ich den Moment, als Frau Strack-Zimmermann vorgeschlagen wurde von Herrn Stamp, als ein sehr belebendes Moment für den Parteitag empfunden. Also durch die Reihen ging wie so ein elektrischer Stoß, und auch die Delegierten, die offensichtlich schockiert waren oder auch dagegen waren, dass jetzt jemand sich meldete, waren also wie angezündet. Es war plötzlich interessant, es war plötzlich was los, wie bei so einem bürokratischen Akt, der plötzlich zu einem Sportereignis wird. Und das war also für uns Journalisten natürlich ohnehin interessant, aber ich glaube auch für viele Delegierte, auch wenn sie Kubicki dann gewählt haben und auch wenn sie gegen die Kandidatur eigentlich waren, war das ein Ding, was Leben in die Sache gebracht hat.
Wo Freiheit ist, ist alles möglich. Das Motto dieses FDP-Parteitags hat ja alle Qualitäten eines antiken Orakelspruchs. In Delphi sagte die Hellseherin einem König, er werde ein großes Reich vernichten. Der Mann war glücklich und am Ende hatte er ein großes Reich vernichtet, nämlich sein eigenes. Wo Freiheit ist, ist alles möglich. Auch Planlosigkeit, Chaos, Spaltung, Intrigen, Untergang, Frau Achterberg?
Ich finde, ja, Parteitage sind genau das Richtige für Kampfkandidaturen. Also wenn man einen Richtungsstreit ausfechten will, dann eben auf dem Parteitag. Ich finde, auf den wird zuletzt viel zu wenig gestritten. Aber natürlich hat Agnes Marie Strack-Zimmermann damit Wolfgang Kubicki beschädigt. Ich war zwar leider nicht live beim Parteitag. Ich habe dann die Eilmeldung zuerst gesehen und war davon sozusagen elektrisiert. Ich hatte aber noch Wolfgang Kubicki bei mir im Podcast zu Gast, und er sagte in der Woche, also noch zwei Tage vor dem Parteitag, ein schlechtes Ergebnis wäre unter zwei Dritteln. Von daher hat er mit knapp 60% ein schlechtes Ergebnis eingefahren, und das hätte eventuell ein bisschen besser aussehen können, aber jetzt weiß man, wie bei der FDP die Karten gelegt sind.
Ja, aber wie sind sie gelegt? Gibt es jetzt einen Kubicki-Flügel versus einen Strack-Zimmermann-Flügel? Geht es den beiden Lagern, wenn es denn tatsächlich Lager sind, um Personen oder auch um Positionen, Herr Wehner?
Naja, es geht doch tatsächlich um die zukünftige Ausrichtung der Partei. Und da macht es natürlich schon einen Unterschied, ob ich eine liberale Partei als sozialliberale Partei etikettiere und eben auch programmatisch aufstelle, oder ob ich eben eine Partei als wirtschaftsliberal aufstelle, die versucht eben dann im Parteienspektrum sich in einer anderen Repräsentationslücke möglicherweise Wählerinnen und Wähler zurückzuholen, die sie an andere verloren hat, oder eben tatsächlich noch mehr in der Mitte positioniere.
Aber gab es denn diese Richtungskämpfe? Also in der Geschichte des Liberalismus ja immer wieder Nationalliberale, Wirtschaftsliberale, Linksliberale, Bürgerrechtsliberale. Und es waren ja alles Positionen mit Gewicht und die haben sich aneinander gerieben. Aber das jetzt, so eine spontane Kampfkandidatur, wo waren da die Inhalte?
Na, also ich zum Beispiel würde sagen, dass die Lagerfrage oder die Lagerthese eigentlich unterkomplex ist. Also es gibt sicher, wie in jeder Partei, verschiedene Strömungen. Aber wenn man mit Leuten spricht, oder ich habe mit Leuten auf dem Parteitag gesprochen, die für Frau Strack-Zimmermann votiert haben und die keine Kubicki-Gegner oder Kritiker waren. Also natürlich gibt es die auch, und da gibt es natürlich Leute, die wirklich um jeden Preis Kubicki verhindern wollten und Leute, die um jeden Preis Strack-Zimmermann verhindern wollten. Aber es gab auch einfach Leute, die gesagt haben, das ist einfach ein toller Moment, dass jetzt eine Wahl zur Verfügung steht, also oder eine Wahlmöglichkeit. Und wir gutieren den Mut, man hätte ja auch wirklich abschmieren können. Man hätte ja wirklich mit 10%, 15%, 20%, 25% rausgehen können. Und da gab es einige, mit denen ich gesprochen habe, die dann einfach auch in der Annahme, dass Frau Strack-Zimmermann nicht gewinnt, also das muss man dazu sagen, um ein Zeichen zu setzen für Mitgliederbeteiligung. Man muss ja bedenken, das sind ehrenamtliche Leute, die da sind. Ne? Das sind keine Berufspolitiker, die hier irgendwie Taktik sich überlegen, sondern und die sagen auch nicht, ich bin linksliberal oder ich bin rechtsliberal oder rechtskonservativ, sondern die sagen, ich bin ein Liberaler, das sind meine Werte und zu den Werten zählen bei vielen eben die Freude am Wettbewerb, am Streit, nicht am gehässigen Streit, aber am Austausch. Und das wurde, glaube ich, von einigen auch auf die Weise zum Ausdruck gebracht, dass das in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen ist.
Aber ist das denn jetzt ein gutes Timing, gerade in dieser Zeit, wo die FDP überall abschmiert, gerade noch in 6 Landtagen vertreten ist und demnächst wahrscheinlich dann nur noch in 4? Und ist es nicht auch ein bisschen ungewöhnlich, eine spontane Kampfkandidatur? Das hat es mal gegeben bei der SPD 1995, Oskar Lafontaine gegen Rudolf Scharping. Die Älteren werden sich noch erinnern, das war eine Riesengeschichte. Aber Frau Strack-Zimmermann, die kam dann ja auch so an und hatte eine sehr lange und gut vorbereitete Rede. Also entweder kann sie spontan gut reden halten oder sie hat das ein bisschen vorbereitet. Wie spontan war denn dieses spontan?
Ja, nach allem, was man über Politik weiß, war das schon vorbereitet und extrem gut geheim gehalten. Also, dass sie sich erst am Vorabend dafür wirklich entschieden hat, halte ich jetzt für relativ unglaubwürdig.
33 Delegierte haben ja auch unterschrieben, sonst wäre es ja nicht gegangen.
Naja, ich glaube, entscheidend ist einfach auch das Abstimmungsergebnis. Ich meine, 60-40 macht eben auch deutlich, dass aus welchen Gründen auch immer Wolfgang Kubickis Führungsanspruch nur bedingt geteilt ist und nur bedingt akzeptiert wird. Und insofern geht es einfach darum, sich in Position zu bringen. Auf der anderen Seite würde ich aber natürlich auch sagen, es gehört in einer Mediengesellschaft einfach auch dazu, Parteitag-Inszenierungen so zu machen. Und wenn man dann noch mit so einem Coup d'État sozusagen in letzter Sekunde mediale Aufmerksamkeit generiert, hat man da einfach auch nochmal die Aufmerksamkeit auf dem gesamten FDP-Parteitag, um dem, in dem es, ich dachte ja ihm, sie laden mich ein, weil sie wissen, dass Herr Kubicki mit den Freiburger Thesen beginnt und endet in seiner Rede.
Das tun sie doch immer.
Das macht aber eben ja auch deutlich und auch seine Rede insgesamt war ja nicht wirklich rechtsliberal, sondern sie war wirklich quasi bemüht in dem Anspruch, die Partei zu einen und zu integrieren und eben die Vielfältigkeit einer Partei, die auf Wettbewerb, auf Freiheit setzt, auch in seiner Rede und in seinen Positionen zum Ausdruck zu bringen.
Frau Achterberg, wie werden Sie das? Marie-Agnes Strack-Zimmermann wirkte ja ziemlich wütend. Ein Teil ihres Zorns galt dem neuen FDP-Generalsekretär Martin Hagen, ein anderer Teil dem Thema Brandmauer. War das jetzt ein Spiel über Bande auf Hagen zielen, Kubicki treffen? Und stehen die beiden im Verdacht, sich der AfD zu nähern? Die bestreiten das ja.
Ich glaube, so war das geplant. Man wollte da einen vermeintlich wunden Punkt treffen. Konstantin Kuhle, auch für mich ein Sozialliberaler, hat in die gleiche Kerbe geschlagen. Aber wenn man jetzt nach dem Wahlergebnis geht, hat das nicht gefruchtet. Und jetzt hat man eben diese vermeintlichen Lager. Kubicki, was er sagt oder was auch Martin Hagen sagt, ist ja, also Friedrich Merz hat mal von Zufallsmehrheiten gesprochen. Die sind denkbar, aber er hat ja eine Koalition mit der AfD absolut ausgeschlossen. Von daher weiß ich eigentlich gar nicht, warum man sich da so verhakt hat. Also es war sicherlich strategisch, um eben Leute auf die eigene Seite zu ziehen. Aber für ob das jetzt diese Partei, die in vielen Umfragen gerade noch 3% hat oder eben auch teilweise hinter der Tierschutzpartei lag in den Landtagswahlen, ob es der jetzt so genützt hat und ob man nicht lieber so ein, also ich wäre ein Fan davon, wenn die FDP so einen ultraliberalen Kurs fährt, der wäre, glaube ich, mehr als nötig. Ja, das hat man aber mit dieser Strategie ausgeklammert.
Ja, diese leidige Brandmauer, war das jetzt mehr Problem oder Popanz? Was meinen die anderen beiden?
Also ich stimme Frau Achterberg zu. Ich glaube, es steht für die FDP im Moment in gar keiner Hinsicht zur Debatte, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Denn in welchem Szenario ist das überhaupt denkbar auf Bundes- oder auf Landesebene, wenn man eine Koalition ausschließt? Und das hat ja auch Herr Kubicki und Herr Hagen eindeutig getan, wenn es eine Minderheitsregierung gibt. Die gibt es im Moment auf Bundesebene nicht. Die strebt auch keiner an. Und auf Landesebene strebt sie auch keiner an. Und wenn beispielsweise in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl im Herbst die AfD die absolute Mehrheit knapp verfehlt und eine Minderheitsregierung anstreben sollte, müsste sie ja einen Ministerpräsidenten wählen lassen. Und Herr Kubicki hat mir gestern gesagt, das wäre aus seiner Sicht ausgeschlossen. Käme um keinen Preis der Welt in Frage, dass die FDP dort oder irgendwo einen AfD-Ministerpräsidenten mitwählt. Also in der Hinsicht ist es eine Phantomdebatte. Worum es, glaube ich, schon geht, ist die Frage, wie kann es gelingen, Wähler von der AfD zurückzugewinnen? Und ich glaube, diese auch zum Teil von Journalisten an die Politiker herangetragene, immer wieder herangetragene Frage, der man geschickter oder weniger geschickt dann aus dem Weg gehen kann, dreht sich vor allem um die Frage, wie nah will man im Ton, im Modus, also dieser Ausdruck Popanz, ja, das ist ja sozusagen ein abfälliger Ausdruck. Ja, da wird nicht gesagt, die Brandmauer.
Das habe ich gerade gesagt, das ist eine journalistische Zuspitzung.
Ja, das ist aber ein Ausdruck von Herrn Hagen.
Auch das, auch das, ja. Oh.
Deswegen habe ich da jetzt, habe ich mich darauf bezogen. Da haben Sie es vielleicht auch gelesen und quasi übernommen. Das ist, ist in Ordnung, kann man so sagen, aber es bringt zum Ausdruck, dass man das für aufgeblasen hält. Und das ist natürlich eine Art von Sprache, die bei Leuten, die das auch so sehen oder vielleicht noch weitergehend sehen, verfangen soll. Und da würde ich sagen, daran stört sich dann die Anhängerschaft von Frau Strack-Zimmermann.
Wie erklären Sie sich das, Herr Wehner, dass das Parteipublikum da im Saal da so sensibel auf das Thema Brandmauer reagiert, wenn es doch eigentlich kein Thema ist?
Naja, es ist natürlich gesamtgesellschaftlich und in unserer allgemeinen Diskussion ein Riesenthema. Aber Kubicki hat das, glaube ich, sehr nonchalant abgeräumt und eben nicht wie Hagen als Popanz bezeichnet, sondern eben eine Brandmauer gibt es im Grundgesetz nicht. Und darüber muss man dann eben interpretativ streiten, was das bedeutet. Aber letztendlich ist es tatsächlich eine Phantomdebatte, denn ich glaube, die Umfragen machen deutlich, dass die FDP bei den kommenden 3 Wahlen eh nicht im Landtag vertreten sein wird. Und wenn sie es schaffen könnte, und darauf wird die Partei sich mit aller Kraft und Energie konzentrieren müssen, in Nordrhein-Westfalen zurückzukehren in den Landtag, dann erst wird sich diese Frage stellen. Aber zur auch innerparteilichen Diskussion ist es ein wichtiges Thema. Und das beschäftigt eben auch FDP-Parteimitglieder.
Ein Modewort in der Kommunikation ist das Wort Narrativ. Das ist etwas mehr als ein Vorurteil und etwas weniger als eine Inhaltsangabe. Das Narrativ funktioniert wie das Vertrauen. Ist es einmal verspielt, gewinnt man es nur schwer zurück. Hat denn die FDP jetzt noch ein Narrativ? Schwierige Frage.
Ich überlege gerade, ob ein Narrativ zwingend nötig ist. Also Herr Kubicki würde wahrscheinlich sagen, nein, weil er setzt ja darauf, dass er mit interessanten Aussagen und mit Angeboten, die viele Leute erstmal interessieren und ihn, also dann dazu führen, dass sie ihm zuhören und sich mit der FDP beschäftigen, einfach über die Angebote der Liberalen dazu kommen und nicht irgendwer, das halte ich selbst auch zum Teil für eine journalistische Konstruktion, man denken muss, die FDP ist jetzt die rechtsliberale Kraft zwischen Union und AfD oder kurz vor der Union. Also da hat Herr Höhne, der sagt das öfter, also der erste stellvertretende Vorsitzende der FDP, sagt es öfter in seinen Reden und das stimmt auch. Kein Mensch in Deutschland wacht morgens auf und auch kein FDP-Mitglied und fragt sich, bin ich jetzt irgendwie Mitte links oder bin ich Mitte rechts? Also das ist ja auch gar nicht nötig, deswegen bin ich nicht sicher, ob ein Narrativ so entscheidend ist oder ob Leute einfach den Eindruck haben, was Kubicki sagt, ist glaubwürdig und seine Partei vertritt das auch mit ihm zusammen.
Ist das so? Also es wird ja immer wieder, wir sind die Partei der Freiheit, wer Freiheit will, der muss die FDP wählen. Ohne die FDP gibt es keinen Liberalismus. Das sind ja so Zutaten, die man in die Hirne und Köpfe der Menschen einpflanzen will. Ist das nicht so hoch zu bewerten, Frau Achterberg?
Ich würde sagen, die FDP hat das Problem, dass auch die AfD sich eigentlich seit ihrer Gründung, aber in den letzten Jahren nochmal verstärkt auf das Thema Freiheit und Meinungsfreiheit gesetzt hat. Jetzt kann man nochmal debattieren darüber, ob die AfD mit Meinungsfreiheit, die nicht nur für sich selbst beansprucht, beispielsweise in Sachsen-Anhalt kann man sich mal das Regierungsprogramm ansehen, da gibt es irgendwie, glaube ich, so eine Stelle, sinngemäß, wer schlecht über Deutschland redet, muss mit Strafen rechnen, aha, könnte backfiren, aber okay. Aber jetzt aus Sicht eines enttäuschten Wählers oder genervten Wählers, der wirklich Veränderung und eben für Freiheit wählen will, macht halt eben auch die AfD da ein starkes Angebot mit einer viel größeren, zwar bisher nicht in Regierungsbeteiligung, aber wir gucken ja an Sachsen-Anhalt eben so gespannt auf diese Wahl, weil sie da eben die absolute Mehrheit oder die nötige Mehrheit erringen könnten. Von daher gibt es, glaube ich, einfach, also früher hatte die FDP nicht diese starke Konkurrenz von rechts, also wenn war es die Union, aber sie hat nun einmal eine Partei, die auch das Thema Freiheit bespielt.
Und das Problem liegt nicht nur rechts von der FDP, sondern eben auch links von der FDP. Da muss ich jetzt die Baden-Württemberg-Perspektive einbringen, also die Grünen und gerade auch das, was Ministerpräsident Özdemir im Koalitionsvertrag stehen hat, sind im Prinzip ökolibertäre Parteipositionen, die durchaus eben auch Grüne und FDP-Positionen miteinander verbinden. Also dieses Narrativzuschreibung, das ist nur die FDP, die den Liberalismus hochhalten kann. Das wird eben, glaube ich, zunehmend in Frage gestellt, dass das Narrativ des Liberalismus als solches, glaube ich, aus der Mode gekommen ist. Daran glaube ich nicht. Ich glaube immer noch an die Zukunftsfähigkeit dieses Liberalismus, der gegen Big Government angeht, der sagt, wir werden überreguliert, der von zu hohen Staatsquoten ausgeht, der davon ausgeht, dass Menschen frei leben wollen, wie sie leben wollen und nicht von staatlichen Institutionen zu stark gegängelt werden. Also insofern gibt es da meines Erachtens noch viele gute Gründe, den Liberalismus nicht quasi schon zu beerdigen. Aber eben die Wettstreiter sind da durchaus vielfältig unterwegs, um auch dieses Thema zu usurpieren.
Also im Stammland des Liberalismus Baden-Württemberg, Freiburger Thesen haben wir auch schon erwähnt gerade eben, ist es so, der Liberalismus lebt noch, aber möglicherweise nicht in der Person eines Herrn Rülke, sondern jetzt in der Person von Cem Özdemir.
Ja, also wenn Sie sich den Koalitionsvertrag angucken oder auch den Wahlkampf der FDP Baden-Württemberg bis zur Landtagswahl, da sind die Entbürokratisierungsregelungen, die Sunset-Klausel, One-In-Two-Out, diese ganzen Vorschriften, Effizienzgesetz, das jetzt auf den Weg gebracht werden soll, das sind eigentlich alles liberale, deregulierende, bürokratieabbauende Maßnahmen, die aber jetzt eben nicht von einer FDP kommen können, weil sie aus dem Landtag geflogen ist, weil so ähnlich wie Herr Kubicki eben Herr Rülke der Generation Golf angehört und Generation Grauburgunder und der einfach quasi die FDP zu wenig auch nach der Mitte hin in meinen Augen ausgerichtet hat.
Es soll ja ein Potenzial von, ich weiß nicht, 15% geben von Leuten, die liberal denken und auch bereit wären, einer liberalen Partei die Stimme zu geben. Die werden jetzt eingefangen von den Grünen oder auch von der CDU. Was bewegt sich da gerade?
Also ich glaube, bei den Grünen muss man wirklich dazu sagen, dass sie das Label Liberalismus, Freiheit zwar gerne benutzen, aber sich das ja null in ihrer Politik oder in ihren Wahlprogrammen widerspiegelt. Also die Grünen sind für mich eine zutiefst illiberale und regulatorische Partei. Also sie schmücken sich zwar gerne mit dem Begriff, was man gerade auch bei der Parteichefin Franziska Brandner sieht, möchte das für sich beanspruchen, aber schon in der Rede dazu, die sie, glaube ich, am Wochenende gehalten hat, kommt dann so 20 Mal das Wort wir vor, für mich ein kollektivistisch aufgeladenes Wort und ich kann den Grünen Freiheitsliebe wirklich nicht abnehmen.
Da muss ich Sie mal einladen, nach Baden-Württemberg zu kommen. Die baden-württembergischen Grünen sind da, glaube ich, ganz anders unterwegs. Und der Wahlerfolg von über 30% macht ja auch deutlich, dass diese Partei Zustimmung und Akzeptanz findet, auch weil sie eben realpolitische Themen aufgreift.
Ja, heißt ja aber nicht, dass sie freiheitlich oder das Freiheitliche in den Mittelpunkt stellt.
Naja, Politik ist immer Ordnungspolitik und muss eben davon ausgehen, was wollen wir regeln und was wollen wir eben nicht regeln. Im Moment sind die baden-württembergischen Grünen zusammen mit ihrem Koalitionspartner der CDU dabei, eben vieles zu deregulieren.
Ich würde noch mal zu bedenken geben wollen, also Stimme der Unterscheidung zwischen baden-württembergischen Grünen und anderen Grünen zu, aber möchte schon einwerfen, dass die Bedeutung des Spitzenkandidaten, also sowohl des vorigen Ministerpräsidenten als auch des jetzigen, eigentlich nicht zu überschätzen ist. Und ich glaube auch, dass es dass das sozusagen sehr charismatische und auch für die Grüne Partei untypische, also nicht wegen des Charismas, sondern wegen ihrer inhaltlichen Aufstellung untypische Protagonisten sind. Und glaube auch, dass Herr Kubicki wirklich einen Pfund in die Waagschale wirft bei der FDP, um darauf nochmal zu kommen, sagt er ja auch selbst. Also er ist ein in Deutschland, glaube ich, sehr, gehört zu den bekanntesten Politikern, was nicht unbedingt heißt, dass er auch von den Leuten gewählt wird, aber er hat einen guten Ruf bei vielen Leuten, die so ein bisschen wieder den Stachel löcken wollen, aber nicht gleich AfD wählen. Und sein Anspruch ist jetzt, diesen Ruf wieder mit der Marke FDP zu verbinden. Also im Prinzip die FDP so mit sich aufzuladen, wie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg das gemacht hat. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, weil der Zeitraum ganz anders war, aber ich glaube, die Idee, dass man als Person für was steht und dann nicht in jedem einzelnen Punkt guckt, was ist jetzt da bei Bürokratieabbau Kubikis Ding und was ist bei Wirtschaftswende sein Ding, also dass er für Meinungsfreiheit eintritt, dass er aber auch für eine stabile Wirtschaft eintritt, das ist ja bekannt, und dass er jetzt nicht der große Umweltpolitiker ist, ist auch bekannt. Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen akademisch gedacht, nicht wenn es dann an die Frage geht, was steht im Koalitionsvertrag, aber wenn es an die Frage geht, was verbinden Leute mit einer Partei, geht das schon, denke ich, stark darüber, wie ihre Protagonisten, nicht nur der Chef, aber schon auch der Chef, wahrgenommen werden.
Und es gibt ja eine Tatsache, die dafür spricht, und zwar der einzige Politiker, der die FDP jemals aus der außerparlamentarischen Opposition geholt hat, ist Christian Lindner. Und der ist ja nun wirklich, war ja eine schillernde Figur, das Gesicht der FDP für viele Jahre. Und der hat es eben, würde ich sagen, geschafft. Man hat ihn gesehen, man hat irgendwie an FDP und im besten Fall an Freiheit gedacht. Er hat auch diese Strömungen in der Partei zusammengehalten, ohne Einzelne irgendwie da klein zu machen. Von daher, das würde dafür sprechen.
Zurück in die Zukunft. Rettet Kubicki die FDP? Das ist der Titel dieses Forums hier in SWR Kulturen. Es diskutieren Professor Dr. Michael Wehner, Politikwissenschaftler von der Landeszentrale für politische Bildung. Er ist aus Freiburg zugeschaltet. Und Beatrice Achterberg von der NZZ, politische Korrespondentin, Journalistin. Und Friederike Haupt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ. Und ja, Kubicki, den müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Der neue Vorsitzende der Liberalen in seiner politischen Karriere hat der Mann aus Schleswig-Holstein schon etliches erlebt und einiges auch angerichtet. Aber er war immer der Mann in der zweiten Reihe. Was kann, was will er in der ersten Reihe? Also Aktion Silberlocke wie bei der Linken, das ist eine Idee, aber da muss noch mehr kommen.
Naja, er ist da jetzt nicht hingestürmt. Das glaube ich ihm total. Er hat ja auch lange gezögert, hat auch lange an dem jetzt ausgeschiedenen Parteichef Christian Dürr festgehalten und ihn weiter unterstützt, bis es quasi nicht mehr ging. Und hat dann mit sich gerungen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, weil es einfach ein richtiger Scheißjob ehrlich gesagt jetzt ist, für egal wen. Also es ist richtig undankbar, maximal 50% Erfolgschancen, super anstrengend, wenig glamourös. Also das überlegt man sich gut, erst recht, wenn man im Prinzip das Arbeitsleben gerade hinter sich gelassen hat. Und Herr Kubicki ist ja von Herrn Lindner, so hat er es selbst erzählt, angerufen worden und hat die Nachricht empfangen, also du musst es machen, das kannst jetzt nur noch du, so ungefähr. Also ich war natürlich nicht dabei, aber das hat, glaube ich, dann zusammen mit Kubikis innerem Gefühl von, wenn ich es jetzt nicht mache und es endet schlimm, dann werfe ich mir vor, dass ich es nicht versucht habe. Das haben ihn auch sehr viele andere beschworen. Also Herr Kubicki hat eine große Fangemeinde innerhalb der FDP, wie man jetzt auch gesehen hat, und auch außerhalb der FDP. Und gerade in einer Zeit, in der es für die FDP schwierig ist, durchzudringen, ist es natürlich auch einleuchtend, dass der Mann, der vielleicht am stärksten von allen FDP-Politikern Aufmerksamkeit auf sich zieht, sagt, okay, dann ziehe ich jetzt für uns alle zusammen die Aufmerksamkeit auf mich.
Aber kann er ziehen? Ich meine, 60% ist kein tolles Ergebnis. Der Generalsekretär Martin Hagen wurde auch abgestraft mit etwa 60%. Ich glaube, der einzige vom Spitzenpersonal bei diesem Parteitag, das war der Bundesschatzmeister mit, glaube ich, 90%. Alle anderen hatten es echt schon schwer. Und das zeigt ja auch, dass da eigentlich niemand ist, nicht Kubicki, nicht Strack-Zimmermann, nicht sonst irgendjemand, der die Zukunft, die Zugkraft hat, wirklich fast alle hinter sich zu versammeln, oder?
Naja, die FDP ist nicht so eine Art Kanzlerwahlverein, wie es die Union ist, wo der Parteivorsitzende schon halb gescheitert ist, wenn er nicht die 90% erreicht. Er hat im Gespräch mit mir, wie gesagt, mit 2/3 bis 70% gerechnet und sagte halt, wir wären nicht die FDP, wenn irgendwie alle mit geballter Faust in der Tasche dann den einen Vorsitzenden wählen. Von daher würde ich da fairerweise, glaube ich, Abstriche machen.
Es ist ja auch, um das noch zu ergänzen, so, dass also das zwei unterschiedliche Dinge sind. Aufmerksamkeit auf sich ziehen im Land, bei Wählern, bei Journalisten. Das ist, glaube ich, das, was Herr Kubicki sich vor allem zutraut. Und was er vor allem anstreben will, hat er ja auch nach seiner Wahl gesagt. Also sein Hauptprojekt ist jetzt nicht die Befriedung der Partei, sondern die Kommunikation nach außen. Also das Werben um Aufmerksamkeit von Journalisten, von Verbänden, von Bürgern vor allem. Und das andere Thema, das Sie ansprechen, also was hält die Partei zusammen? Das ist, glaube ich, nicht die entscheidende Frage aus Sicht von Herrn Kubicki. Man muss ja auch gar nicht unbedingt, das halte ich auch für zutreffend, eine geschlossene Partei sein, um eine erfolgreiche Partei zu sein. Also Sie sehen ja bei der AfD zum Beispiel extreme Flügelkämpfe, zum Teil wirklich giftig, öffentlich geführt, dazu noch die Skandale und so. Also das ist nicht immer das entscheidende Kriterium, eine einige Partei, die da im Gänsemarsch hinter ihrem Vorsitzenden herläuft. Allerdings würde ich einschränkend dazu sagen, dass es gerade, wenn man wie die FDP jetzt in einer schwierigen Lage ist und alle Mann braucht, weil man auch gar nicht so viele Mann hat. Also die AfD hat inzwischen mehr Mitglieder als die FDP. Die FDP-Mitglieder sind also fast alle ehrenamtlich politisch, also haben keine Mandate, fast keine Mandate. Natürlich NRW, EU und so weiter haben sie schon. Aber es ist eine sehr schwierige Lage. Und in dieser schwierigen Lage wäre es natürlich günstig, und das sehe ich auch als Problem von Herrn Kubickis Haltung, zu sagen, jetzt weiß Frau Strack-Zimmermann, wo der Hammer hängt und jetzt wird das so gemacht, wie er sich das vorstellt, halte ich für riskant, weil es eben sich eigentlich nicht erlauben kann, in dieser Lage zu sagen, die 40%, wie gesagt, die nicht alle gegen ihn sind und die auch nicht alle für explizit für Strack-Zimmermann als Parteichefin waren, die sollen jetzt halt mitmachen.
War das so der Moment der Verärgerung, der Empörung, dass es nicht geradlinig gelaufen ist, Herr Wehner, dass da noch ein paar harte Worte gefallen sind?
Ja, also ich würde das jetzt auch nicht überbewerten, diesen innerparteilichen Streit, weil letztendlich eben sind alle, egal ob sie zum Strack-Zimmermann oder zum Kubicki-Flügel sich zählen, am Erfolg der Partei als Ganzes interessiert und werden sich dann im Zweifelsfall, so wie wir es in Baden-Württemberg auch erlebt haben, natürlich je näher der Wahlkampf rückt, dann auch solidarisch und geschlossen zeigen. Im Moment ist der richtige Zeitpunkt auch, um solche Positionsbestimmungen, auch Personaldebatten zu führen. Und demzufolge muss da auch mal mit harten Bandagen gerungen werden. Parteien können sich auch eben quasi keine neuen Vorsitzenden backen, sondern müssen mit dem Personal leben, mit dem sie eben seit Jahren unterwegs waren. Und da glaube ich, so schwierig es ja immer ist, von alternativlos zu reden, war es glaube ich jetzt wirklich nahezu alternativlos, auf Herrn Kubicki zu verzichten. Ob er dennoch eben sowohl mitgliedsintern oder parteiintern, aber dann auch eben in der Öffentlichkeit dann mit seiner Art der Provokation, mit seiner Pointiertheit, auch mit seinen Überspitzungen, auch mit seiner Direktheit tatsächlich reüssieren kann. Da bin ich eben eher skeptisch, weil ich einfach glaube, dass ein 74-Jähriger nicht in der Lage ist, gerade junge Menschen, die anders ticken, die auch eben eine Partei klimaorientierter, progressiver gesellschaftlich aufstellen wollen, Herrn Kubicki gerne willig folgen wollen.
Das ist ein gutes Stichwort. Die FDP hat ja immer schon Probleme gehabt, irgendwie anschlussfähig zu sein. Es waren immer viel zu viele Männer bei den Liberalen. Und neuerdings, wir sind ja alle Zeitungsleser und lieben die ernsthafte politische Debatte, aber der eigentliche Spaß findet ja im Internet statt. TikTok-Stars, das sind Heidi Reicheneck von den Linken oder Ulrich Siegmund von der AfD. Die sind da sehr gut unterwegs und binden da auch viele Wählerinnen und Wähler. Was kann da so ein älterer Herr und meinetwegen auch die ältere Dame, die ihn herausgefordert hat, was können die da bewirken?
Naja, die sind doch recht erfolgreich auf Social Media. Ich glaube auch nicht, dass Jugend ein Kriterium ist dort. Also Herr Kubicki ist ja so eine Art Influencer, wenn man so will. Und Frau Reicheneck ist auch keine Parteivorsitzende. Also da sind natürlich Rollen auch verteilt. Und es gibt auch in der FDP Leute, die eine relativ große Reichweite haben. Das muss nicht zwingend, muss nicht der Parteivorsitzende der größte Social-Media-Star sein.
Was bleibt eigentlich dann von der Ära Dürr? Oder war es nur eine Episode, der frühere Parteivorsitzende Christian Dürr? Das sind ja sozusagen jetzt die Trümmer, die Kubicki mit seinem Team beiseite räumen muss.
Ach, leider nur seufzen, befürchte ich. Ja, also wie man sich für...
Sie dürfen auch bei uns gerne mal seufzen. Das ist absolut in Ordnung.
Ein sehr freundlicher Mann, sehr klug. Aber warum man sich für ihn als Parteichef der FDP entschieden hat, habe ich schon damals nicht verstanden. Und es war jetzt auch wirklich eine glücklose Ära. Und ich glaube, die FDP kann froh sein, dass sie vorbei ist.
Ja, aber er ist ja auch nirgends angeeckt. Außer, dass er eben...
Das war
dass
vielleicht
man ihm
auch
den Vorwurf macht, dass er nicht angeeckt ist.
Das war vielleicht sein Problem. Er war jetzt in diesem Ungeskript-Podcast, in dem irgendwie 4 Stunden Björn Höcke interviewt wurde, was dann Millionen Menschen interessiert hat. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ich habe mich dann gefragt, warum er das gemacht hat, weil, ja.
Ja, wie erklären Sie sich, Herr Wehner, diese Starre, in die die FDP da für eine Weile verfallen ist mit Christian Dürr?
Naja, ich ziehe da schon gern Parallelen einfach zum Jahr 2013, als die FDP ja auch Knall auf Fall aus dem Bundestag rausgewählt worden ist und unglaubliche Schwierigkeiten hatte, sich dann erstmal wieder neu zu positionieren. Und da muss man natürlich sagen, dass Christian Lindner als Person, aber eben auch der von ihm beauftragten Agentur Heimat in Berlin es gelungen ist, ein wunderbares Rebranding der Marke FDP hinzubekommen, von ganz einfachen Mustern, eben neue, grelle, bunte Parteilogos, manchmal fast schon psychedelisch. Aber das sind letztendlich nur diese Außenwirkungen, aber diese gesamte Geschichte, Liberalismus, neue Denken, Bedenken second, etwas tun, etwas machen, Start-ups zu gründen, also wirklich dieses individualistische Moment, das ist mit Christian Lindner einhergegangen und er hat das, glaube ich, wirklich eben sehr modern erzählen können. Und da habe ich eben so gewisse Bedenken, ob das eben einem Wolfgang Kubicki auch gelingen kann. Und Christian Dürr war letztendlich nur der Scherbenaufleser nach dem Aus der Ampelkoalition und hat die Partei versucht, so einfach wie möglich zusammenzuhalten und nichts falsch zu machen, aber sicher nichts Initiatives, Umwerfendes, Neues anzustoßen.
Na, da würde ich gerne noch widersprechen. Also Herr Dürr ist ja nicht zufällig oder nicht im Prinzip nicht als Verlegenheitslösung gewählt worden, sondern weil zum Beispiel Christian Lindner, aber auch viele andere mit ihm den Anspruch verbunden haben, dass er noch am ehesten die verschiedenen Fliehkräfte zusammenhalten kann, die jetzt vor unseren Augen am Wochenende quasi in alle Richtungen geflogen sind. Das ist auch ein Effekt der Abwesenheit von Christian Dürr. Ne? Also er hat sich zwar nicht bewiesen sozusagen als der Hoffnungsträger, den man in ihm gesehen hat, aber die Idee war total klar. Und er hat dann versucht, inhaltlich zu arbeiten, also ein neues Grundsatzprogramm, sehr, sehr konkret, nicht so philosophisch, also eher eine FDP, so eine handfeste FDP. Ich stimme zu, dass das nicht durchgedrungen ist, was jetzt ja als das Hauptproblem identifiziert worden ist. Ne? Also im Prinzip soll Wolfgang Kubickis Parteivorsitz in verschiedenen Hinsichten die Mängel von Christian Dürrs Parteivorsitz ausgleichen. Aber es kann sein, dass es jetzt schon sichtbar wird, dass Vorzüge von Christian Dürrs Zeit an der Spitze, nämlich dass die Partei relativ zusammenstand, dass das jetzt ein Ende hat. Und dann kann man erst in ein paar Wochen oder Monaten sehen, ob Kubicki das auch gelingt oder was die Folgen auch sind davon. Wie gesagt, Geschlossenheit ist nicht zwingend, aber es hat Vorteile, wenn man in der Krise zusammensteht.
Ja, man braucht sie eigentlich immer beide, nicht? Den Kümmerer und den Krawallmacher, den Verkäufer und den Aktenfresser.
Christian Lindner war schon eine Ausnahmefigur. Also der hat es geschafft über sehr lange Zeit, also wirklich unglaublich. Ich weiß gar nicht, so viele andere Parteien. Merkel war sehr lange auch, aber sonst fast keiner in den letzten Jahrzehnten. Und das ist natürlich auch schwer zu ersetzen. Aber also Sie haben recht, es ist immer irgendein Mangel dann da. Und der, das ist ja fast immer so, aber der muss dann auf eine andere Weise ausgeglichen werden.
Herr Wiener, ich wollte Sie noch mal als Politikwissenschaftler fragen. Es gab ja früher immer so die Unterscheidung zwischen den Volksparteien und den Funktionsparteien. Ich glaube, heute können wir das nicht mehr so klar voneinander trennen. Aber welche Funktion könnte denn eine FDP, auch wenn sie nur mit knapp 5% oder ein bisschen mehr irgendwo in den Parlamenten vertreten ist, welche könnte sie denn sozusagen in den politischen Prozess einspeisen und wirksam machen?
Ja, Sie haben recht. Also die alten Begriffe Volkspartei, also wir reden ja auch immer noch von großer Koalition, das sind eigentlich alles begriffliche Termini, die aus den 70er Jahren stammen und heute eben keine Relevanz mehr haben. Die FDP eben früher als Zünglein an der Waage, Kanzlerinnen oder Königinnen oder Koalitionsmacherin. Wir erleben ja, wenn Sie sich die politische Parteienfarblandkarte angucken, der 16 Bundesländer, wie vielfältig, wie disparat die Koalitionen sind. Von Kenia über Jamaika, Ampel. Und da merken Sie, dass letztendlich es immer um ein Austarieren der Möglichkeiten auf föderaler Ebene geht, welche Partei mit wem koalitionsfähig ist. Habeck hat ja mal für die Grünen den Begriff der Bündnispartei ins Lager geführt, um deutlich zu machen, naja, wir sind quasi in alle Richtungen koalitionsfähig. Das gilt, glaube ich, eben auch für eine geschrumpfte oder eben auch wieder neu stark gewordene FDP. Vielleicht braucht es auch eine Parteineugründung, also auch Parteien haben Lebenszyklen und möglicherweise muss es eine neue liberale Parteigründung geben, um neu zu realisieren. Also insofern wird die FDP da im Parteienwettbewerb einfach versuchen, ein Player unter vielen zu sein, der, glaube ich, aber in der demokratischen Mitte gut aufgehoben ist, um sich dann eben auch bündnisfähig zu zeigen in allerlei Richtungen. Das kann sie aber eben nur mit einem sehr gut austarierten Programm.
Also wenn eine Partei, das ist ein schlimmes Stichwort eigentlich, was Sie uns da gerade reingereicht haben, so dem Ende entgegenschlittert, dann geht ja nicht nur ein Bündel an politischer Ideen verloren, die können ja von Mitbewerbern aufgegriffen werden, sondern es sind auch ganz konkret Arbeitsplätze, es sind Finanzen, es sind politische Stiftungen, die da dranhängen, die Naumann-Stiftung beispielsweise, deren Finanzierung ist jetzt längerfristig gesichert, aber am Ende bleibt sie natürlich vom Absturz der FDP nicht unberührt. Wie trübt das? Wie macht die Stimmung, wie macht sich das da bemerkbar in dem Parteiapparat? Hat das jemand mitbekommen von Ihnen in Berlin?
Ja, die Naumann-Stiftung hat ja jetzt einen neuen Chef, den Steffen Säbisch, der in der Ampelregierung einer der drei Männer, zwei Männer und eine Frau im Maschinenraum war, die Regierungsarbeit koordiniert haben und zwar bis zum Schluss sehr erfolgreich, kann man sagen. Also im Sinne von, dass die drei konstruktiv gearbeitet haben bis zum Schluss und sich auch danach noch zum Essen getroffen haben und so weiter. Also da hat Herr Säbisch, würde ich sagen, einen sehr guten Ruf als Handwerker im Prinzip, ne? Als jemand, der in einer schwierigen Lage konstruktiv arbeitet. Und ich glaube, das ist jetzt für die Naumann-Stiftung nach dem vielleicht eher professoralen Wirken von Herrn Paquet schon mal gut. Aber ansonsten ist natürlich schon ein Problem, dass so viele Stellen fehlen, dass eine Bundestagsfraktion fehlt, das sind einfach riesige Horte des Geldes, klingt so dekadent, aber es sind Horte, an denen Leute dafür bezahlt werden, für die FDP tätig zu sein und die fehlen jetzt halt.
Frau Achterberg, da ist auch so ein Parteitag auch immer so eine Art Jobmesse, nicht? Da gibt's nicht nur die Reden und Abstimmungen im Saal, da laufen diverse Hinterzimmerparteitage, Flurgesprächsparteitage, und Tresenparteitage natürlich auch.
Ich glaube, die Suche nach den Jobs war schwieriger oder war größer, ja, nötiger, als die FDP nicht mehr Teil der Regierung war. Also da haben sich auch die FDP-Leute bei Kollegen von mir umgehört, also die dann teilweise in Lobbyorganisationen arbeiten oder ähnliches, ob man noch irgendwo unterkäme. Und das sind ja auch einige.
Ich finde das immer faszinierend, wenn man denkt, oh Gott, das sieht ja schlimm aus bei denen. Und dann kommt einer vor die Kamera und sagt, ich bin Optimist. Ist das nur gespielt oder ist das echt?
Ja, anders geht's gar nicht in der Politik. Also man kann ja schlecht vor die Kameras treten und sagen, na, ich weiß auch nicht, ob das was wird. Also man erinnere sich beispielsweise an den Bundestagswahlkampf von Olaf Scholz. Der war ja eigentlich schon vorher verloren und trotzdem kann er ja nicht sagen, hey, ich weiß, es wird hier nichts mehr, sondern man muss halt sagen, hey, ich möchte das und gebt mir eure Stimme.
Show must go on. Herr Wehner, ist die FDP Ihrer Ansicht nach ein bisschen auch an uns gescheitert, an den Medien? Also ich denke nur an die Heute-Show. Also ohne FDP-Bashing ging eigentlich jahrelang gar nichts. Das hat sich jetzt ein bisschen verschliffen, weil die FDP nicht mehr so viele Gags liefert. Aber war das auch, ist sie auch ein Opfer des Zeitgeistes geworden?
Nee, das glaube ich nicht. Sag mal so, es war wohl schwer zu vermitteln, was Lindner dann ja gemacht hat, nämlich die Ampelkoalition zum Bruch zu bringen, obwohl es ja aus liberaler Sicht letztendlich sehr konsequent war, nämlich die Einhaltung der Schuldenbremse als Alleinstellungsmerkmal der FDP wahrzunehmen, hat zwangsläufig ja auch zum Ende der Ampelkoalition führen müssen. Das wurde aber eben nicht gutiert und natürlich auch im Vorfeld der Verhandlungen um Jamaika 2017 und Ähnlichem hat man da ihn quasi eher dieses Wankelmütige, glaube ich, zum Vorwurf gemacht. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass mediale Karikaturen, Memes in Social Media oder Überspitzungen da der FDP das Genick gebrochen haben. Wenn Sie da andere Parteien fragen, die beschweren sich genauso über ihre Darstellungen in entsprechenden Satire- oder Medienformaten.
Also wir hatten mal eine Datenauswertung bei der NZZ, wie Medien über Parteien und ihre Parteichefs berichten. Und wir kamen unter anderem zu dem Ergebnis, dass Christian Lindner beim Spiegel schlechter wegkommt als Alice Weidel. Und ich glaube, die Spiegel-Redaktion ist kein riesiger Fan von Alice Weidel. Also die FDP hat schon sehr wenige Freunde in den deutschen Medien. Gibt ein paar lautstarke, zum Beispiel beim Axel Springer Verlag, aber ist schon tendenziell nicht die Lieblingspartei. Das zeigen ja auch die Befragungen unter Volontären. Da werden Grüne gewählt und SPD und Union und FDP ist da im Prummelbereich.
Gut 70 Jahre lang saßen die Liberalen im Deutschen Bundestag. Fast 50 Jahre davon waren sie an der Regierung beteiligt. 8 FDP-Politiker führten das Wirtschaftsministerium und 4 das Außenministerium. Und nun, wir kommen zum Schlusswort. Fortsetzung folgt, Frau Haupt?
50-50 würde ich sagen. Also ich glaube, das Potenzial ist total da. Ich glaube auch nicht, dass, weil Sie eben sagten, der Parteitag würde dann so hoffnungsvoll kommentiert, obwohl es alles so zertrümmert aussähe. Ich glaube schon, dass dieses Gewitter von vielen, vor allem von den Sympathisanten von Frau Strack-Zimmermann, als reinigend empfunden worden ist und dass die Motivation, sich in der Partei einzubringen, jetzt größer ist als vorher. Ob das dazu führt, dass die Partei erfolgreich ist, weiß ich nicht. Aber sie ist auf jeden Fall belebt. Also Leute in der Partei haben das Gefühl, die Partei ist irgendwie unterwegs, keine Ahnung wohin und wie schwer die See noch wird. Aber es ist, glaube ich, schon ein besserer Zustand jetzt erstmal erreicht als in den letzten Monaten.
Herr Wehner?
Ja, also keine Ahnung tatsächlich auch, wohin die Partei sich entwickelt und mit welcher Erfolgsaussicht. Ich möchte nur den Blick Richtung Europa weiten. Und da spricht zumindest die Erfahrung aus den Niederlanden mit D66 oder auch in Österreich mit den Neos ja eigentlich eher dafür, dass eine eher progressiv aufgestellte, gesellschaftlich progressiv aufgestellte Partei, die Wirtschaftsliberalismus kombiniert mit gesellschaftlichem progressiven Denken, durchaus erfolgreich reüssieren kann.
Und ganz kurz noch zum Schluss, Frau Achterberg.
Ich glaube, die Landtagswahlen im Osten des Landes werden nochmal hart für die FDP. Da wird man wohl eher eine sehr geringe Rolle spielen. Trotzdem war Wolfgang Kubicki die richtige Wahl, spricht mehr für ihn als gegen ihn.
Zurück in die Zukunft. Rettet Kubicki die FDP? Unser Thema hier im Forum in SWR Kultur mit Beatrice Achterberg, Journalistin von der NZZ und Friederike Haupt, auch Journalistin von der FAZ, sowie Professor Dr. Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Thomas Ihm.